Ja, wir sind im Sonntagsgottesdienst. Heute ist der 24. Juli. Ich hatte gerade mal gerechnet, in 7 Monaten ist Heiligabend, gell? Das ist nicht, sieben haben wir schon hinter uns. In 5 Monaten ist Heiligabend. Also das ist nicht mehr lang, gell? Und dann feiern wir die Geburt von Jesus Christus, aber wir wissen ja jeden Tag, dass er geboren worden ist. Wir begrüßen aus dem Gottesdienst, die kleine Gemeinde ist hier vor Ort versammelt. Wir begrüßen die Trema-Hörer und auch die Hörer, die im Internet uns die Nachricht hören. Und wir segnen jetzt alle, die hier nicht anwesend sind, aber wir segnen auch die, die hier anwesend sind, in Jesu Namen. Ja, Gott hat mir ja nun schon, wie ich letzten Sonntag gesagt habe, ein heißes Thema gegeben. Und wenn wir über Gleichnisse reden, dann sagen einige, die Bandbreite ist ganz groß, gell? Die einen sagen, ist doch ganz klar, was damit gesagt ist, ist doch logisch. Und das, wenn du das nicht verstehst, ist das dein Problem, ich verstehe das. Und andere sagen, das ist kompliziert, das verstehe ich überhaupt nicht. Also diese ganze Bandbreite, die begegnet einem oft, wenn ich mit Menschen rede, die eben fragen, was meint Jesus wohl damit? Und über das Thema werden wir uns heute und in den nächsten Sonntagen unterhalten. Und wir werden ganz einfach mal mit Matthäus anfangen und werden uns hier die Frage stellen, die auch die Jünger gestellt haben. Und die finden wir in Matthäus 13, Vers 10.
Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest?
Mhm. Ich habe hier den etwas anderen Text, warum redest du in Gleichnissen? Und das ist unsere heutige Frage. Dort nämlich. Die Frage ist, wann hat Jesus begonnen und wann haben die Jünger diese Frage gestellt? Wir haben vorgeschaltet, dass vierfache Ackerfeld. Conny hat eben auch schon davon gesprochen, dass wir sehen. Beim Opferwort hat sie über Saat und Ernte gesprochen. Und das ist ja genau auch das, was im vierfachen Acker, ich will darauf nicht eingehen, zum Ausdruck kommt. Und das verwendet Jesus ja auch als Gleichnis. Und diese Frage, warum redest du in Gleichnissen? Die wird sowohl in Matthäus, in Markus und auch in Lukas gestellt. Also alle Evangelisten, Johannes schreibt auch darüber. Und wir müssen jetzt uns einfach mal überlegen, was ist tatsächlich passiert? Wenn wir die Bergpredigt nehmen oder Speisung der 5000, Daniel 4 und 5000, beides ist ja passiert, dann müssen wir uns fragen, da ist ja ein weites Feld von, ja, Ungläubigen, sage ich mal, versammelt worden. Können ja sein, dass da auch Gläubige dabei waren, aber die Besucher, die eigentlich da zu Jesus gekommen sind, wollten eigentlich A, aus Neugierde oder B, aus Heilung. Sie wollten Krankenheilung. Sie haben natürlich gesehen, dass Jesus Kranke heilt und sie haben etwas erwartet von ihm und sie haben ja auch etwas bekommen, denn bei den 5000, die gespeist worden sind, haben sie alle was zu essen gekriegt von 5 Broten und 3 Fischen. Ich meine, das ist ja schon ein großes Wunder, ne? Wenn wir das betrachten. Und jetzt geht es aber, wenn die Jünger die Frage stellen, geht es ja in den kleinen Kreis. Diese Frage ist ja nicht öffentlich gestellt worden. Sie ist zwar von den Jüngern gestellt worden und da müssen wir uns jetzt auch überlegen, dass es ja nicht unbedingt die 12 waren, sondern dass schon mehrere, am Ende waren es ja viele Jünger, die auch einmal werden 70 ausgesandt und nachher heißt es im Oberstübchen waren 500 Leute zusammen. Das sind meines Erachtens alles schon Jünger gewesen. Stimmt ihr mir zu, oder?
Amen.
Ja, danke. Diese Leute stellen nun Jesus die Frage, warum redest du in Gleichnissen? Und jetzt spannen wir mal den Bogen von damals zu heute. Wir haben doch auch das Recht als Kinder Gottes, die wir hier Anwesende sind. Wer draußen das hört, muss sich die Frage stellen, bin ich ein Kind Gottes? Die vom Geist geleitet werden, sind Kinder Gottes. Also wenn ich vom Geist geleitet werde, ich füge das nochmal ein, das waren ja unsere Heilig-Geist-Predigen, 5 Stück an der Zahl aus den letzten Wochen. Aber wir haben doch das Recht, jederzeit unseren Herrn zu fragen, was steht in deinem Wort und wie sollen wir das verstehen? Die Frage haben wir jederzeit. Und da lässt uns der Herr auch nicht im Unklaren und wir können das vor ihn bringen. Und da ist auch doch oftmals, bei mir ist es so, ich habe schon mal ein Warum. Und dann trage ich das vor. Das kann man ja auch dann im kleinen Kreis diskutieren. Und wenn wir dann Zweifel haben, wie wir das richtig auslegen, nicht Zweifel an Jesus und an unserem Glauben, sondern Zweifel an der Auslegung, dann können wir ihm das anvertrauen und ihm völlig auch die Antwort überlassen. Oder? Aber dann müssen wir uns auf eine Sache einstellen. Wir müssen mit seiner Antwort dann noch leben. Und die kann manchmal so sein, dass sie uns nicht so sehr passt. Und da müssen wir auch uns immer wieder fragen, wenn ich frage, kann ich die Antwort vertragen? Und ich lasse es mal so stehen. Jesus spricht in Gleichnissen. Und diese Tatsache fällt den Jüngern auf. Und deshalb kommen sie auf die Idee, ihn zu fragen und die Situation, die einfach drinsteht, war doch etwas, wenn wir, und jetzt geht es wirklich in die Tiefe und ich muss das einfach einfügen, das Thema wird hochaktuell und ganz interessant, warum Jesus in Gleichnissen redet. Denn er hat ja etwas vor Augen, dass sein Volk es erkennt, dass er der Messias ist. Und zwar nicht der Messias, der jetzt in Jerusalem auf dem Thron sitzt, so wie David und Salomo, sondern der ein Gottesreich aufrichtet nach seiner Art. Und das haben sie ja nicht angenommen und haben es abgelehnt. Und jetzt versucht er in Gleichnissen, ihnen das wieder nahezulegen, um ihre Entscheidung zu ändern. Und es geht hier um ein ganzes Volk. Und wenn wir den Bogen heute spannen, geht es um ganze Völker. Und wenn wir gerade einen Menschen an der Regierung haben, der etwas im Osten ist, der furchtbare Dinge macht, dann muss ich wohl sagen, dass er nicht vom Geist geleitet ist. Also da sitzt sicherlich kein Kind Gottes auf dem Thron. Ihr wisst, wovon ich rede. Können wir bitte Vers 11 von Matthäus 13 hören?
Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben.
Hart, gell? Den Satz überliest man manchmal. Gottes Herrschaft steht bei mir. Wie heißt das bei dir?
Was? Geheimnisse des Himmelreichs.
Ja, die Gottesherrschaft, da komme ich später noch drauf. Ich benutze mal beide Begriffe. Und euch ist gegeben. Das heißt, dass Gott es uns anvertraut hat. Und Jünger kommen also in den Genuss von besonderen Gaben. Aber die sind eben nur deshalb möglich, weil wir Nachfolger Jesu sind. Und worin besteht diese Gabe? Es handelt um die Gabe, wie es im Text heißt, die Geheimnisse der Gottesherrschaft zu erkennen. Paulus spricht auch von Geheimnissen. Und das Wort erkennen, das haben wir auch auf verschiedenste Art und Weise können wir das benutzen. Es ist einmal ein Wissen, dann ist es ein Verstehen und ein Erkennen. Sogar, wenn man dann weiter überlegt, ein Erfahren, dass wir eben wissen, aha, es hat funktioniert. Und dieses hebräische Wort, das nicht nur theoretisch jetzt hier aufgeschrieben ist, kommt doch auch zu praktischen Kenntnissen oder zu praktischen Erkenntnissen, die wir haben. Dass wir einfach merken, dass das Wort Gottes lebendig ist und dass wir unsere Gebete und wenn wir die Worte beten und benutzen, kommt das Wort nicht leer zurück. Aus dem Jesaja haben wir das immer wieder, hören wir es immer wieder. Das Geheimnis der Gottesherrschaft und dies erkennen, habe ich nur eine kleine Sache am Rande, Adam erkannte sein Weib. Er erkannte, er hat plötzlich begriffen, aha, da ist was. Nicht? Er kannte sie ja schon, weil sie neben ihm steht, aber er erkannte sie. Er hat plötzlich die Hintergründe begriffen. Und wenn wir nochmal das hebräische Wort Ras benutzen, dann bedeutet das sogar, dass der endzeitliche Plan Gottes für die Menschen nur aus einer Offenbarung passieren kann. Deshalb hat Gott ja Johannes diese Offenbarung gegeben. Und da sind wir jetzt in einem Thema, wo es vielleicht gar nicht so einfach ist, aber wir wollen nicht in die Offenbarung rein, wir wollen dahin zu verstehen, warum Jesus in Gleichnissen redete. Heute auch noch redet, denn sein Wort ist ja lebendig. Es handelt sich also um die verborgenen, den Menschen sonst geheimnisvollen und rätselhaften Pläne Gottes im Blick auf die Errichtung seiner vollendeten und siegreichen Herrschaft. Das musste ich jetzt ablesen. Das ist wirklich wichtig. Seine siegreiche Herrschaft, die wir ja alle erleben dürfen. Das ist keine Geheimlehre, so wie die Logistiker, die Logen, da gibt es ja eine Menge, nicht? Aber da wollen wir gar nicht einsteigen. Das ist mit Sicherheit ein ganz klares Nein, das ist keine Geheimlehre, es ist etwas, was Gott ja festgelegt hat, schon vor Beginn der Zeit. Seine Absichten sind festgeschrieben, seine Pläne sind für die Menschen ja zugänglich, wenn Gott ihnen den Schlüssel dazu gibt, sage ich mal. Denn für ein Geheimnis brauchst du einen Schlüssel, um es zu erkennen, zu entdecken. In diesen Plänen lebten die Jünger kopf- und herzensmäßig. Sie lebten leibhaftig und praktisch und in ihrer ganzen Existenz konnten sie es ausprobieren, was Jesus ihnen Tag für Tag vorgemacht hat. Das war ja leibhaftig. Was wir jetzt vor Augen haben aus den Evangelien, haben die ja tatsächlich in den 3 Jahren seines Dienstes erlebt. Und wir können das heute anzapfen. Und das finde ich wunderbar. Und die Tatsache, dass wir jetzt von Jesus Aufschluss erhalten, die bezeugt dies doch. Und an dieser Stelle kommt zum Vorschein, dass die Angewiesenheit des Menschen auf Offenbarung besteht. Wir sind auf Offenbarung angewiesen. Nicht die große Offenbarung des Johannes, sondern auf tägliche, die wir für unseren Weg brauchen. Man kann sich diese göttliche Wahrheit nicht erarbeiten. Die gibt's umsonst. Und sie kann weder teilweise noch ganz uns durch viel Arbeit und viel Mühe und so weiter gegeben werden, sondern oder erreicht werden kann sie nicht, sondern sie geht nur durch den Geist Gottes. Da sind wir wieder. Wer vom Geist Gottes geleitet ist, ist ein Kind Gottes und der bekommt die Offenbarung. Und das ist doch etwas, dass der Geist uns das offenbart. Und dasselbe finden wir einmal bei Paulus. Paulus schreibt, ich habe 2 Stellen, einmal eine Stelle von Paulus und eine ist aus dem Johannesevangelium, die Conny jetzt lesen wird. Einmal aus dem 1. Korinther 2, Kapitel 2, die Verse 6 und 7.
Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen.
So ist es, da haben wir das Geheimnis. Gell? Eine kleine Zwischenbemerkung, dann kannst du den Johannes nochmal lesen. Das kann uns keine andere Religion schaffen. Das kann nur der christliche Glaube uns offenbaren, der Glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und die Wirksamkeit, das lebendige Wort von Jesus Christus. All das können wir nur zusammenlegen und sagen, Halleluja, Herr, aber Vater. Und wenn wir das tun, dann haben wir die Sicherheit, dass wir auch diese Geheimnisse aufgeschlüsselt bekommen. Und jetzt liest die Conny uns noch den Johannes 6, Vers 69.
68 und 69.
Ja, 68, ja.
Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast die Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat.
Hast du ja. Die Reihenfolge müssen wir hier beachten. Es ist falsch, wenn wir sagen, wir haben erkannt und geglaubt. Das klappt nicht. Wir haben erst geglaubt dann erkannt. Also dass die Erkenntnis kommt durch den Glauben. Wenn wir den Glauben nicht haben, kennen wir den Heiligen Geist nicht. Und dann können wir die Erkenntnisse nicht bekommen. Und das ist ganz wichtig. Und das gibt uns, ich sage es nochmal, keine andere Religion. Amen. Halleluja. Und jetzt kommt's. Und das ist das, wo ich eigentlich immer ein bisschen zucke. Mit dem letzten Teil aus dem Matthäus 11. Jenen aber ist es nicht gegeben. Wenn du das bringst, kommst du automatisch in die Schublade, du machst uns ja Angst. Gell? Will ich doch gar nicht. Ich will sie nur bewegen, dass sie erkennen, dass sie glauben, um auch erkennen zu können. Dass sie zum Glauben finden. Matthäus 13, ja. Vers 11 war es deshalb. Vers 11. Ja. Jene aber, denen ist es nicht gegeben. Und das ist ein unaufhebbarer Unterschied zu den Jüngern und den Nichtjüngern. Da ist die klare Trennung. Das kann nicht gehen. Wenn du jemanden triffst, und ich habe viele Menschen jetzt gerade in letzter Zeit getroffen, die absolut blocken und sogar aggressiv werden, wenn du ihnen etwas von Jesus erzählen willst. Ich höre dann immer auf. Dann fällt mir ein, Perlen vor die Säue werfen und dann mache ich Schluss. Was soll ich dann noch sagen, wenn mir jedes Wort, wenn ich auch nur einen Ansatz bringe, mir schon weggeschlagen wird? Gell? Dann kann ich doch nur sagen, okay, bleiben wir Freunde, das hat sich. Und das lebe ich dann auch. Ich bin dann freundlich und weiter und bringe da nicht das auf den Punkt. Warte aber drauf, dass jemand reagiert, nämlich Jesus. Denn Jesus kann ihn ja benutzen, ob Mann oder Frau, und kann ihm durch den Geist eben auch sagen, hey, denk mal über die Worte von Peter nach, die wenigen Ansätze, die er vielleicht gebracht hat. Okay, aber das überlasse ich dem Herrn und das gebe ich ihm auch. Punkt. Ich bin dann mit meinem Latein nicht am Ende, aber ich weiß dann, dass ich wachsame Ohren habe, um da zuzuhören. Den Johannes hatten wir gelesen, ne? Aber es geht, ja, du hast recht, es geht gleich weiter. Die Bibel schreibt von draußen. Und das ist auch interessant. Wir sind drin, gell? Aber wir dürfen nicht drin sein, wir müssen nach draußen gehen. Wir müssen die Menschen erreichen. Und deshalb ist es keine Schreckensnachricht, wenn jenen das nicht gegeben ist, sondern du kannst ja sagen, die Tür ist offen, du kannst ja reinkommen. Ja? Eintrittskarte ist die Lebensübergabe. So einfach ist das. Aber da muss man erstmal hin, dass die Leute das begreifen. Als Geschöpfe, und das ist wichtig, sind alle Menschen gleich. Aber der Glaube setzt den Unterschied. Okay? Ist doch so. Der Glaube setzt den Unterschied und da wird getrennt zwischen geistlichen Kindern Gottes und verlorenen Menschen. Ist so. Vers 11 hatten wir, jetzt kommt der Vers 12 aus Matthäus 13.
Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat.
Passt doch gar nicht da rein, nicht? Das ist ein Wort zum Opfer, da geht es um Geld oder um Vermögen oder um was. Das ist ganz bewusst hier. Und jetzt fängt es an, interessant zu werden. Diese Regel hat Jesus mehrfach angeführt. Und wenn wir das in unsere Tagessprache übersetzen, dann haben wir so ein sprichwortartiges Teil, der Reiche wird immer reicher. Und Geld sucht Geld, also ich kenne noch eine, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Entschuldigung, jetzt muss ich 50 Cent zahlen, weil wir das Wort hier nicht verwenden. Aber das sind doch so Sprüche, die in der Welt benutzt werden. Und auf den ersten Blick ist das, was Gott jetzt macht, schwer verständlich. Und zwar müssen wir das aus der Ecke des Passiven betrachten. Passiv, Gott bringt es passiv zu uns. Gottes Handeln zu uns ist passiv. Und wenn wir gerade die Verbindung von Matthäus 13, Vers 12 mit Matthäus 25, Vers 19, jetzt werdet ihr fragen, was steht da drin, in 25, Vers 19 sind die Talente drin. Okay? Talente war eine Währung damals und Jesus gibt drei Menschen aus seinem Umfeld, das sind natürlich auch ein Gleichnis, gibt er Talente. Und die Verwaltung dieser Talente, und da heißt es, der das vergräbt, dem wird es weggenommen und der kriegt dann auch nichts mehr. Das ist ein Vergleich zu Matthäus 13, Vers 12. Aber hier geht es doch darum, hier geht es um den Glauben. Und da müssen wir das aus einer ganz anderen Richtung sehen. Der hat von Gott empfangen und kann diese Gabe treu nützen. Und nun wird ihm von Gott aus der Gnade noch eine Belohnung dazugegeben. Und dass er Überfluss haben wird, heißt es doch. Sodass er Überfluss haben wird. Überfluss durch den Glauben. Und wenn wir da das anzapfen, dann sind wir auf einem super guten Weg. Wenn wir diesen Glauben aber ablehnen, ja, dann ist das doch unsere eigene Schuld, wenn wir das nicht wollen. Und da sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder in der Ecke, wo es dann bergab geht. Denn die Leute fragen dann, ja, warum lässt Gott das zu? Ja, wenn du Gott nicht haben willst, wenn du dich von Gott entfernst, wenn du ihn ablehnst, wenn du nicht eben diesen Glaubensschritt gehst, dann musst du dich doch nicht wundern, dass Gott eben nicht da ist. Seine Nähe. Überlegen wir nochmal Psalm 27, den ich gestern auch bei Essen am Samstag gebracht habe. Und wer Gott ablehnt, etwas zu empfangen oder die empfangene Gabe nicht treu nützt, der hat dann im wahrsten Sinne nichts. Denn das wird ihm dann auch noch genommen. Und das ist doch eine ganz gefährliche Situation. Aber bring das mal den Leuten klar, die noch nicht wissen, wie gut es ist, dass wir im Haus des Herrn sind. Und jetzt müssen wir auf den Blick, den ich vorhin schon angedeutet habe. Was bedeutet das aus der Blickrichtung der Jünger für das Volk des Landes? Die lebten ja damals in Israel, in dem gelobten Land, im Land, wo Milch und Honig fließt. Da waren sie ja. Und so viel ist jetzt schon klar. Die Jünger, die mit den Anfang eines neuen Lebens mit Jesus gemacht haben, werden immer neue Gaben und Erkenntnisse erhalten. Und wer nachlesen möchte, Sprüche 9, Vers 9, haben wir jetzt nicht, lesen wir jetzt nicht, aber da können wir noch etwas nachlesen. Sofern aber das Volk des Landes, Israel, es ablehnt, wird das Angebot Gottes immer schwerer zugänglich und am Ende wird die Quelle ganz versiegen. Siehe Israel, am Ende haben sie Jesus getötet. Das war die damalige Zeit, aus der das geschrieben ist. Und wenn wir jetzt den Vers 12 einmal kritisch betrachten, dann ist das, warum Jesus in Gleichnissen sprach, letztlich eine Androhung des Gerichts. Denn was passiert denn mit diesen Menschen? Sie kommen vor das Gericht und werden nicht in den Himmel einziehen, sage ich mal, um es einigermaßen positiv auszudrücken. Versteht ihr? Deshalb ist hinter den Gleichnissen viel mehr, als wir eigentlich manchmal denken. Darum redet Jesus in Gleichnissen. Aber es geht noch weiter. Denn jetzt kommt ja seine Erläuterung. Das sind jetzt die Verse 13 bis 15, die wir jetzt lesen.
Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu Ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nichts. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen.
Ja, 15.
Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte.
Merkt ihr was? Das ist ganz klar, die Spreu vom Weizen. Das sind immer wieder die Gleichnisse, die Jesus immer wieder gegenüberstellt. Und dafür sind die Gleichnisse wichtig. Aber er erklärt seine Jünger auf damit, dass sie wissen, dass die Jünger das erwarten und entsprechend dann noch handeln. Und das ist wichtig, dass sie aber immer darauf vertrauen, dass der Herr eingreifen kann durch den Heiligen Geist. Wichtig ist, hier, das dürfen wir auch jetzt betrachten. Ich habe übrigens interessant in meiner, ich habe noch eine andere Übersetzung auf dem Tisch, da heißt es, Jesus redet in Gleichnissen zu ihnen, weil sie nicht sehen, obwohl sie sehen und weder hören noch verstehen, obwohl sie hören. Ich kann ja hören und nicht verstehen. Gell? Das ist auch das. Ich kann reden und nichts sagen. Gell? Der redet viel, aber sagt nichts. Gell? Das Wort kennt ihr auch. Und hier ist die Reihenfolge richtig. Anfangs kann das Volk, und jetzt sind wir beim Volk, das dürfen wir nicht vergessen. Anfangs kann, Jesaja spricht zum Volk, gell? Die Prophetie von damals. Das Volk kann sehen und hören, aber es wollte nicht. Das war ja die Situation der Propheten, dass sie immer auf taube Ohren gestoßen sind. Und dann ist eben das Reden mit Gleichnissen ist schon der erste Akt des Gerichtes, aber immer noch nicht der letzte. Und das kann man eigentlich nur entdecken, wenn man wirklich im Wort hier tiefer gräbt und das untersucht, warum Jesus in Gleichnissen sprach. Noch aber kann das Volk in die Jüngerschaft eintreten. Und überleg mal, heute gibt es viele messianische Juden schon, die aber auch in Israel angefeindet werden. Die haben kein leichtes Leben. Okay. Und insofern sind wir da auch auf dem Weg. Und sie können dann Aufschluss aus der Worte Jesus erhalten, indem sie eben durch den Heiligen Geist geführt werden. Und so sind die Gleichnisse als erste Schranke, sage ich mal, zwischen Gottes Reden und dem Volk gelegt. Da ist die erste Schranke. Wenn du sagst ja, bim, 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 geht's hoch. Und wenn du sagst nein, bum, 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 ist sie wieder unten, dann geht nichts mehr. Dann sagt Gott auch, okay, was soll ich denn noch machen? Das ist doch ihr Problem. Ich kann ihnen das nur ins Herz legen, aber wenn sie das Herz zumachen. Und hier steht etwas, wie hast du den Ausdruck gelesen, Conny? Das ist so schön, was sie...
Mit ihrem Herz nichts verstehen.
Ja, nee, und sie sind, dass sie...
Das Herz ist verstockt.
Verstockt, ja. Und hier in meiner Übersetzung heißt das Herz dieses Volkes ist verfettet.
Oh.
Ja, interessant, ja. Verfettet. Verfettet kannst du sagen, wenn du Busch anlegst und sagst, okay, ich glaube, das ist an, ich sitze hier im Fett. Der reiche Kornbauer, der sagt, pff, ich gucke nach allem anderen, aber Gott brauche ich nicht. Ja, ich kann mir alleine zurecht. Morgen ist er tot. Verfettet. Das Wort hat mir besonders gut gefallen. Deshalb habe ich diese Übersetzung auch dabei und wollte euch das nur mal sagen. Wir lesen sonst ja Neue Genfer. Das Reden Gottes zu dem Volk ist aber zugleich Anreiz und Weckruf, dass sie in der letzten Minute doch noch näher zu Gott kommen und dass sie herantreten und Gott sagt, natürlich. Und wenn wir jetzt an Gleichnissen reden, was fällt euch da ein? Die Arbeit im Weinberg. Das ist genau das Beispiel, was Jesus dann benutzt. Aber ich will ja nicht vorgreifen. Wir sind ja ganz am Anfang. Erst der vielfältige Acker ist ja die Beschreibung. Dauert noch einen Augenblick. Zweierlei bemerken wir. Erstens, die echte Prophetie von Jesaja war für die damaligen Zeitgenossen. Aber Jesus benutzt sie für heute, seiner Zeit. Und wir können sie heute auch noch benutzen. Die ist also vielfältig einzusetzen. Und zweitens erfüllt sich die Prophetie ja gerade durch Jesus in seinen Tagen und in den letzten Tagen. Die läuft ja auch weiter. Also die Prophetie ist weiter gültig. Und Jesus liest sie deshalb ja auch vor. Und sie wird sich mehrfach erfüllen. Das ist das Typische dieser Prophetie. Und dann haben wir noch ein drittes. Äußere Wahrnehmung ist jedem Zuhörer und Zuschauer möglich. Aber begreifen mit dem Herzen setzt Gottes Hilfe durch den Heiligen Geist voraus. Sonst kannst du das Wort nicht verstehen. Ich habe jahrelang die Bibel versucht zu lesen. Ich habe keine Chance gehabt. Ich habe keine Chance gehabt, weil ich den Heiligen Geist nicht hatte. Und erst als mir dann jemand sagte, du musst Jesus annehmen, du musst mit dem Mund bekennen, von Herzen glauben, so was Einfaches. Und als dir das dann aufgeht, da tun sich Schleusen auf. Das kann man gar nicht. Habt ihr mal eine Staustufe überlaufen sehen? So ungefähr kam ich mir vor, dass ich plötzlich Erkenntnisse habe von dem, was ich immer schon gehört hatte. Ich bin im Chor, ich musste so. Musste nicht, Entschuldigung. Ich war Chorsänger. Mit Anfang 20 habe ich immer in Chören gesungen und habe natürlich auch Sonntagsdienst gehabt. Ich habe jeden Sonntag auf der Empore gesessen und habe gedacht, hoffentlich ist die Predigt bald zu Ende, ich verstehe eh nichts und ich habe Hunger. Ganz offen ausgesprochen. Ich stelle mich da eben einfach mal in die Reihe von vielen anderen. Und deshalb ist die Tür geöffnet worden in dem Moment, wo ich Jesus angenommen habe. Wenn wir dann eben sehen, begreifen mit dem Herzen, das sagt Paulus ja auch, öffne mir die Augen des Herzens, das ist immer wieder im Epheser ist es. Ne? Mhm. Und das ist so schön, wir Menschen können uns danach ausstrecken, aber unsere Hände bleiben mehr, wenn Gott sie nicht füllt, wenn Gott nicht das hineinlegt. Und andererseits drängt Gott dem, der sein Herz verfettet hat, dem drängt er das nicht auf. Das heißt, das Herz ist ja geschlossen. Durch das Fett kommt ja gar nichts mehr durch. Und das ist natürlich eine Verhaltensweise dieser Menschen. Und deshalb kommt nichts bei den Menschen an, wenn nicht Gott es will. Hm. Durch den Heiligen Geist. Jetzt haben wir die Verse 16 bis 17 von Matthäus 13.
Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
Das ist, könnt ihr das verarbeiten? Das ist ein Jubelruf von Jesus. Der jubelt darüber. Gell? Und Paulus und Petrus, die haben auch immer wieder in ihren Briefen und in ihren Evangelien immer wieder diesen Jubelruf. Ich könnte euch viele Bibelstellen nennen, so, dass sie sehen und hören durften, dass die das begreifen konnten. Sonst hätte, glaube ich, Jesus nie dem Johannes die Offenbarung gegeben. Dieser Jubelruf macht aber auch erschütternd klar, worum es im Blick auf das Volk des Landes geht. Und die Erkenntnisse in der Messiaszeit, die den Menschen nicht klar machten, dass der Messias schon da ist, die ist einfach nur an die Jüngerschaft gebunden. Sie konnten das nur begreifen, weil sie Jünger sind. Und deshalb sind sie auch mit dem neuen Bund nachher gleich losmarschiert. Aber sie brauchten da auch wieder den Heiligen Geist. Sie brauchten den Heiligen Geist, der ausgeschüttet wurde zu Pfingsten. Ohne den hätten sie das nicht schaffen können. Das ist alles Gottes Plan, der schon feststand. Und vor ihren Augen vollzieht sich es. Und das ist letztlich doch die Wende der Weltgeschichte. Warum haben wir mit Geburt Jesu Christi eine neue Zeitrechnung? Ich meine, das muss noch jedem klar werden, dass da was anders geworden ist, dass da dramatisch etwas, ein Wendepunkt da war, der eben sogar sichtbar wird und erfahrbar. Das Volk des Landes weigert sich aber, in die Jüngerschaft einzutreten. Und das ist etwas, was die Johannesjünger auch anfangs abgelehnt haben. Es gibt einige, die eben auch erstmal überlegt haben, ist das überhaupt richtig? Aber sie sind dann hinterher auf Kurs gekommen. Und wenn wir das überlegen, dann geht es da um Städte, um die Pharisäer, es geht um Familien. Und es geht sogar um die Familie Jesu. Das haben wir letztens gelesen, die einfach auch, oder die Einwohner seines Dorfes in Nazareth, die einfach ihn abgelehnt haben. Und das ist doch auch wiederum letztlich durch den Vergleich eine Androhung des Gerichts. Wenn wir jetzt den Leuten sagen, wenn ihr das nicht wollt, überlegt mal, was auf euch zukommt. Gell? Hier wird der nicht umkehrt, von dem endzeitlichen Sehen und Hören und Verstehen ausgeschlossen. Das heißt, der begreift dann weder die Entrückung noch die Himmelfahrt. Der hat eigentlich, für den ist Himmelfahrt eigentlich nur ein freier Tag. Er kennt gar nicht. Und wir sind im Heute, ne? Überlegt das mal. Wir sind im Heute, und wenn wir auf die Herrscher heute schauen, wenn wir von Völkern reden, dann wissen wir ganz genau, wo Diktatoren am Werk sind, die eben Gott mit Füßen treten. Und die müssen sich nicht wundern, dass das Volk darunter leidet. Denk mal an den Iran. Es gibt viele, viele Kirchen im Untergrund, wo sogar die Mächtigen der Mullahs mit eingeschlossen sind. Ja, die Imame. Und die dann eben trotzdem im Untergrund Jesus Christus angenommen haben. Aber das muss doch durchdringen. Und ich bin sehr gespannt, wie wir weiter kommen werden mit der Politik. Denn wir sind in einem schwierigen Zeitalter, das ist doch ganz klar. Überleg doch mal, was alles passiert. Und wenn wir wissen, was in der Entrückung passiert, dann steht da, aber es werden noch schlimmere Dinge kommen. Was hatte ich gelesen? 27, Vers 6. Ich blicke auf meine Feinde herab. Uns passiert nichts. Wir sind geschützt. 27, lest mal den ganzen 27. Der ist wunderbar. Wir haben den Schutz. Fängt gleich vorne an. Wir haben den Schutz durch unseren Glauben. Amen. Amen. Diesen ersten Teil, sage ich mal, ich gucke mal, gerade die 35 Minuten haben wir. Ich überlege, ob ich noch ein Stück weitermache, aber ich glaube, das hängen wir ja noch hinten dran, dass wir einfach mal ein Beispiel haben. Sprüche 20, Vers 32, überleg mal, wie alt das ist, das hat der Salomo geschrieben. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, das macht beides der Herr. Okay? Und wir beten für die Chance, dass er das wirklich sichtbar macht bei den Leuten, die wir im Auge haben, wo wir sagen, Mensch, da muss doch mal was passieren. Das geht um unsere Familie, das geht um Freunde, um Verwandte, um Menschen, die zu uns kommen, und sei es bei Essen am Samstag, die einfach die Botschaft hören. Und glaub mir, es haben ja viele von da schon den Glauben entdeckt. Sie sind nicht bei uns in der Gemeinde, aber sie sind in anderen Gemeinden, weil es ja eine überkonfessionelle Veranstaltung bei Essen am Samstag ist. Sie sind in anderen Gemeinden gelandet. Wir haben viele Beispiele dazu. Zweiter Teil. Ich hänge ihn doch noch dran. Ich habe zwei Gleichnisse, obwohl es eigentlich nur in einem, fast in einem kleinen Vers steht. Es sind zwei Gleichnisse enthalten. Conny, lies uns das bitte mal vor. Denn lies mal den 13, 44 bis 46 vor.
Das da.
Ja. Nein. 44.
Das Schatz im Acker.
Ja.
Und die Perle.
Und die Perle.
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte.
Schluss. Da hören wir jetzt mal auf. Das ist der erste Teil. Dies ist eigentlich ein Doppelgleichnis, in dieser Kürze. Und das besitzt aber auch in seiner Eigenart wichtige Dinge, die wir erkennen müssen. Und interessant, es wird nur bei Matthäus darüber geschrieben. Es gibt es nur bei Matthäus. Und der Schatz, der im Acker verborgen war, das könnten zum Beispiel Münzen oder auch Schmuck gewesen sein. Und denken wir doch mal an Kriege und Aufstände. Wo war der beste Punkt, wo wir es vergraben könnten, dass wir einfach es eingraben und nicht zu Hause lassen? Denn zu Hause suchen die als erstes, auch sicherlich in Verstecken, die dort sind. Aber wenn man es im Acker vergräbt und man genau weiß, wo es ist, dann ist das wie bei den Eichhörnchen, nicht? Die haben auch viele da nicht wiedergefunden. Und wenn ich mir heute, mir fällt dabei einfach was Praktisches aus heutiger Zeit an. Was meint ihr wohl, wie viel Geld auf Schweizer Nummernkonto liegt, was noch nicht entdeckt ist? Ich glaube viel. Wenn du das nicht festhältst, wenn du es zu Hause festhältst, ist es ja publik. Du willst es ja, weil du willst es in deinem Kopf haben. Und so hat auch der, der den Schmuck im Acker verbuddelt hat, der hat genau gewusst, an dem Dreieck von dem Baum und dem Baum und dem Stein da in der Mitte habe ich es vergraben. Aber wenn er stirbt, ist es weg. So, und jetzt kommt einer und bestellt diesen Acker. Und im Talmud ist es sogar geschrieben, dass jemand mit dem Zugtier beim Pflügen einsinkt und so den Schatz entdeckt. Steht schon im Alten Testament. Und dann hat dieser Mann, natürlich, wir können jetzt überlegen, den fand ein Mann. Er war nicht der Eigentümer des Ackers. Und er hat aber alles daran gesetzt, erstmal hat er den Schatz wieder vergraben. War ja nicht sein Acker. Und jetzt müssen wir auch in alter Zeit wissen, das gilt heute nicht, in Deutschland jedenfalls nicht, in Israel war es so, dass der Schatz dem gehörte, dem das Land gehörte. Also hat er den Schatz vergraben und ist er hingegangen, hat alle Mittel und Wege in die Tat umgesetzt, um jetzt diesen Acker zu erwerben. Und dann war er ja der rechtmäßige Eigentümer dieses Schatzes. Und dieser Mann hat sich klug und entschlossen verhalten. Und das ist etwas, das ist das, wenn wir jetzt von dem Gleichnis weggehen, dann haben wir hier der Besitz, den er zu Geld machen will, und das lohnt sich, das hat er vor Augen. Und der Schatz ist nicht mehr beim bisherigen Besitzer, sondern es ist eine Wende eingetreten und das macht deutlich, dass dieser Mann sich über den Schatz freut. Und der Mann ist am Ziel. Der Freude schenken und der Schatz gehört ihm wirklich. Und das Erzählen in der Gegenwartsform, wenn ihr das wirklich hört, ist es Gegenwart geschrieben, dann ist das auch für uns heute wichtig. Und er hat etwas entdeckt, wenn wir das jetzt vom Gleichnis in die Realität umsetzen. Hier wird die göttliche Weisheit mit einem Schatz verglichen. Und er setzt alles daran, um diese Weisheit zu erlangen. Und die Botschaft, die Weisheit, die ihn durch die Weisheit gegeben wird, ist die Weisheit von der Gottesherrschaft durch Jesus Christus. Und die wird ihm angeboten. Und es geht um die Aneignung seiner Botschaft, ganz konkret seiner Nachfolge. Und das ist doch Jüngerschaft. Und der Schatz, den er entdeckt, ist letztlich Jesus Christus und damit die Nachfolge von ihm. Und dann kann Jesus eingreifen durch den Heiligen Geist und ihm mehr geben. Das wird durch dieses Gleichnis, was, wie ich vorher schon ausgeführt habe, wird dieses Gleichnis untermauert, dass das ganz deutlich ist, dass dieser Schatz eben die Entdeckung der Botschaft der Gottesherrschaft ist. Gottesherrschaft, was heißt denn das? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das Zugtier. Wir wollen immer Gott als Zugtier haben. Nun, komm Gott, ich spanne dich vor meinen Wagen und nun mach mal. Gell? Das will er aber nicht. Er will auf dem Kutschbock sitzen und will die Zügel in der Hand haben. Und wir sollen laufen. Das ist ein bisschen anders. Das ist Gottes Herrschaft. Aber Gott gibt uns den Weg vor. Er hat ja die Zügel. Also wird er dieses Fuhrwerk nicht in Panik in einen Friseurladen laufen lassen. Versteht ihr, was ich meine, wenn die Pferde durchgehen? Gott hat die Pferde unter Kontrolle, aber er hat die Zügel. Und diese Zügel müssen wir abgeben. Und wir wollen aber so gerne, ich gehe mal aufs Auto, wir wollen gerne weiter steuern. Gell? Linksrum, rechtsrum, geradeaus. Nicht da, wo Gott... Ich hab was ganz Verrücktes im Auto. Ich habe einen Assistenten, der Spurhalteassistent heißt. So was Blödes habe ich noch nie gehabt. Entschuldigung, muss ich einfach mal sagen. Ich fahre und komme einen Meter an die Mittellinie ran, dann reißt mir das Lenkrad aus der Hand. Ich habe gedacht, ich spinne. Und dann habe ich das, während der Fahrt versuche ich das abzustellen und dann stelle ich den Motor aus, stelle wieder an, ist das wieder an. Hier ist es negativ, weil das ganz unangenehm ist. Wenn du zum Beispiel die Spur wechseln willst und betätigst den Blinker nicht, dann lässt er die über den Mittelstreifen, weil er immer wieder die Lenker, das haut dir richtig in die Hand. Hammerhart. Also das muss ich nochmal überlegen, ob das was Gutes ist. Für mich auf jeden Fall nicht. Ich versuche das immer auszustellen. Aber jetzt übertragen wir das mal, wenn Gott uns jetzt lenkt, wollen wir auch nicht darüber. Wir haben unseren Spurhalteassistenten in uns. Wir zucken auch. Gell? Merkt ihr diesen Vergleich? Aber bei Gott sollten wir das zulassen. Da sollten wir wirklich darauf achten, dass er derjenige ist, der ja weiß, wo wir hin sollen. Und dass wir deshalb die Gottesherrschaft haben und weiter versorgt werden mit dem, was er uns geben will. Denkt an die Worte vorher. Und diesen Schatz, den wir bekommen, den preist Gott nicht auf dem Marktplatz an. Hallo, ich habe was für euch. Wir haben mal hier in der Fußgängerzone jemand gehabt, der meinte, so die Leute erreichen zu können. Das war völlig falsch, weil er die Leute beschimpft hat. Sowas bringt natürlich nichts. Sondern das ist nicht Gottes Art. Er macht es eins zu eins im stillen Kämmerlein und lässt die Leute nachdenken. Einige schon vorher. Ich habe so ein schönes Beispiel. Ein Mann sieht immer seine Frau im Schlafzimmer verschwinden. Und dann denkt er, was macht die da? Gell? Nach einer halben Stunde kommt sie wieder. Und dann macht er mal ganz vorsichtig den Spalt auf. Und dann spricht sie in Zungen und dann fragt er sich hinterher, du, was ist denn passiert? Ja, ich habe Jesus angenommen und ich bin jetzt vom Heiligen Geist geführt. Und dann sagt er zu Gott, weißt du was, das will ich auch haben. Ich möchte es aber nicht so, dass das vorne, bei, das war so eine große Gemeinde, wo 5000 Leute dann sitzen, aber ich möchte nicht, dass das vor allen Augen passiert. Ich möchte es genauso haben, wie du das bei meiner Frau gemacht hast. Und dann kommt er Sonntagmorgen in Gottesdienst und schrammt 100 Meter an der Wand längs, bis er vorne vor das Sprecherpult am Boden fällt und in Zungen redet. Ja, Gott hat es eigentlich ein bisschen anders vorgehabt. Das wollte er bloß nicht. Und das ist etwas, wo ich immer wieder überlege, wir sollten Gott nicht einschränken und keine Vorschriften machen. Und das war das, was ich vorher ja auch schon gesagt habe. Wenn wir Jesus was fragen, wir kriegen eine Antwort. Passt uns die immer? Gell? Und jetzt wollen wir im Thema weiterbleiben. Gut, ich bin ja Pastor, ich darf ja predigen, nicht? Da Lehre auch mit dabei. Dieser Mann mit dem Acker hat mit Entschlossenheit und Hingabe alles Bisherige aufgegeben. Er wollte nur eins, er wollte mit dem, was er ausgegraben hat, Freude haben und wollte die Zugehörigkeit zum Reich Gottes erreichen, wenn wir jetzt das Gleichnis mal in die Tat umsetzen. Und insofern ist es hier ein Einladungsgleichnis. Und wenn wir es kurz fassen sollen, kommt in meine Nachfolge und dadurch zum Gottesreich, das bringt mehr Freude als alles andere. Können wir dem zustimmen? Ich schon. Ja. Ich schon. Und jetzt liest die Conny uns noch den zweiten Teil dieses Gleichnisses. Oh ja, dann sind wir fertig. Ja, ich fasse mich kurz.
Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle.
Ja, bei mir steht sogar in der Übersetzung ein Großkaufmann. Also das ist ein Mann, der reich gewesen ist. Und wenn wir hier mal die Perle sehen, dann ist etwas denkbar, dass er als Suchender ja unterwegs ist. Hier ist das Gegenstück, dass er es nicht zufällig im Boden gefunden hat und etwas machen muss. Hier weiß er, diese Perle ist für mich wichtig und die muss ich entdecken. Die muss ich nicht nur entdecken, ich muss sie haben. Ich muss sie erstmal sehen und dann muss ich überlegen, wie ich sie kriege. Perlen waren damals also in der Zeit, wo Jesus auf Erden gewandelt ist, wurden als Edelsteine gehandelt. Und wenn wir gerade mal sehen, kennen wir alles, die Luxusgüter bei Kleopatra und Caesar und auch die Frau von Kaiser Caligula hatte wertvolle, da geht es um Millionenbeträge und die Mutter von Brutus, die hat auch einen Wert von 6 Millionen Sesterzen als Perle geschenkt bekommen haben. Und insofern lieferte das für die damaligen Menschen reichliches Anschauungsmaterial und deshalb ist das Bildwort hier die Perle eigentlich etwas, was von hohem Wert für unser Leben dargestellt wird. Und Conny, kannst du uns bitte mal die Sprüche 3,15 lesen?
Kostbarer ist sie als Korallen und dein ganzer wertvoller Besitz hält keinem Vergleich mit ihr stand.
Ja, und den 8,11 nochmal.
Denn Weisheit ist noch schöner als Korallen. Nichts ist so kostbar, dass man es mit ihr vergleichen könnte.
Merkt ihr was? Da ist die Perle, plötzlich die Weisheit. Da schwingt das Gleichnis um in die Realität. Und dieses reichliche Anschauungsmaterial, was ich gesagt habe, das wollten natürlich einige unbedingt haben. Einige haben sich nur danach ausgeschreckt, das muss ich haben. Der hat alles andere verkauft und hat nur diese Perle. Geht uns das nicht manchmal auch so, dass unser Leben sich total ändert? Dass alles, was vorher Bestand hat, plötzlich nicht mehr da ist? Und wir aber niemals alleine gelassen sind. Wir sind immer wieder versorgt worden, weil wir auf dem neuen Weg entdeckt haben, dass Gott ja der Geber ist. Von Weisheit, von Geld, von Gesundheit, von allen Dingen. Ich komme nochmal auf Philipper 4, 18, 19. Und andere wiederum, die sagen, brauche ich nicht. Gibt es so eine schöne Werbung im Fernsehen, brauche ich nicht. Gell? Und die dann einfach sagen, will ich gar nicht haben. Und andere wiederum, die das auch gar nicht schaffen können, weil sie gar nicht geleitet werden. Und die müssen wir erreichen, damit sie durch Gebet von Gott versorgt werden. Und das können wir dann wieder tun, dass die sich auch ausstrecken wollen nach dem Schatz, der als Perle hier uns als Bildform, als Bildwurm geschildert wird. Das Stichwort fand, sie fanden beide etwas. Der eine fand die Perle, nach der er sich ja ausgestreckt hatte, der hat gesucht. Der andere hat den Schatz durch Zufall gefunden, aber sie haben beide etwas gefunden. Und damit kommt zum Ausdruck wieder die Gottesherrschaft, die nicht durch menschliche Leistungen zustande kommt, sondern ein überraschendes Geschenk von Gott durch Jesus Christus darstellt. Die dritte Gemeinsamkeit, die wir haben, das war die erste und die zweite, dass der ja nun ein kleiner Pächter oder ein Tageslöhner war und auch der Großkaufmann, die handelten beide mit äußerster Entschlossenheit. Er machte seinen ganzen Besitz zu Geld, heißt es bei dem einen. Und die Wende steht ganz nahe bei der Bemerkung von Paulus in Philipper 3,8. Die lese ich euch vor. Ich achte es noch als alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu. Das heißt, alles, was vorher war, war schlecht, war falsch. Ein Schaden sogar für Paulus, wie er es schreibt. Und das muss alles über Bord. Und so haben diese Menschen mit äußerster Entschlossenheit ihr altes Leben total über Bord geschmissen. Und wenn wir jetzt mal überlegen auf andere Gruppen, die dann später noch kommen, mit denen Jesus zusammen war, die Zöllner und die Sünder, das ist ja auch der Schatz im Acker, den diese entdeckt haben. Dafür wurde Jesus ja auch angegriffen. Und die Perle des Suchenden, die finden wir in der Luther-Übersetzung. Da heißt es, er suchte. Und das ist auch wichtig. Aber beide entdecken die Gottesherrschaft überraschend. Und so kann man diesen Personenkreis auch nicht unterscheiden. Das ist dieses Doppelgleichnis. Die Gottesherrschaft ist das Wertvollste und Erfreuendste für Menschen, das Glücklichmachende. Es muss aber entdeckt werden. Und es lohnt sich, ihretwegen alles andere aufzugeben. Amen. Damit machen wir Schluss in der Übertragung. Der Gottesdienst geht jetzt noch weiter. Ich möchte aber alle erstmal hier segnen. Dann können wir diesen Segen auch für die Hörer mitgeben, die dann auch entsprechend, die wir jetzt schon verabschieden. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.